Jetzt machen wir das Mikrofon nochmal auf, Daria, weil du hast die Stelle gefunden, wo du vorher, wo wir vorher im Abschluss vom letzten Podcast nicht gefunden haben. Du tust ja da im Herbst in Bruck, oder wo es auch immer ist, tust ja referieren und irgendeine Textpassage vorstellen. Ist denn das ein Wettbewerb, wo man gönnt etwas?
Nein. Das ist einfach so. Du kannst präsentieren, was du möchtest, einfach für ein offenes Publikum. Vor allem
Fachkollegen?
Jugendliche tatsächlich.
Ja.
Aber es ist, man muss nicht vom Fach sein. Man kann auch einfach aus Interesse gehen.
Okay. Aber es hat auch andere Lehrer dort.
Richtig, und andere Vertreter.
Also das ist das, ich habe mich mit dem Thomas von Aquin beschäftigt und scheinbar ist im Mittelalter ist es Brauch gewesen, dass man zweimal im Jahr hat man sich einer Öffentlichkeit gestellt und die hat dann einfach können mit Fragen bombardieren und hat natürlich keine Zeitungen gegeben wie heute. Also es ist eine schöne Möglichkeit zur Verbreitung von Wissen. Also, welche Stelle hast du einleitend an dem Symposium vorstellen?
Das wäre eigentlich der Abschnitt oder Paragraph 39. Der gefällt mir eben gut. Das ist jetzt so ein latinsprachlicher Moment. Und er anfängt mit Patrem, Okidit Sexitroscius. Also er tut eigentlich das Akkusativobjekt zuvorderst anstellen. Also das ist schön am Latin. Du kannst ja die Wörter eigentlich anstellen, die du möchtest. Und das, was am Anfang steht, hat mehr Gewicht. Und dann sagt er, seinen Vater hat Sextus Roscius ermordet.
Das also Patrem ist Vater.
Richtig. Und dann
also wortwörtlich wäre es, Vater ermordet.
Genau, den Vater hat ermordet, Sextus Roscius. Und im Deutschen kommen wir schon ein bisschen als Problem an, oder? Aber es ist wirklich den Vater und das ist so quasi, das ist der wichtigste Punkt. Also wir sind da, zum Vatermord eigentlich behandeln. Und durch das startet er aber schon so ein bisschen in einen Zweifel hineinverstanden. Also nach dem Motto, das kann doch gar nicht sein, dass der seinen Vater umgebracht hat.
Aber fürs Deutsche kann man jetzt durchaus die Sorgfalt von der Sprache mitnehmen. Auch da gilt ja, das Entscheidende zuerst sagen im Hauptsatz und nicht im vierten Nebensatz. Also sehr ein interessanter Input. Und dann kommt ja eine Frage, oder? Qui homo?
Ja, was soll das eigentlich für ein Mensch sein?
Also was für ein Mensch ermordet dann Vater
richtig. Ja. Und dann sagt er, ein verdorbener und von Taugenichts ein verführter junger Mann. Er ist 40 Jahre alt, kann ja gar nicht sein. Dann ist er offenbar ein routinierter Meuchelmörder, ein skrupelloser Mensch und war oft an Mord beteiligt. Aber dies hat nicht einmal der Ankläger behauptet, wie ihr gehört habt. Also haben offenbar Vergnügungssucht, die Höhe der Schulden und ungezügelte Leidenschaften den Mann zu diesem Verbrechen getrieben. Von dem Verdacht der Vergnügungssucht hatte Rukius ihn gereinigt, indem er sagte, er habe fast niemals auch nur an einem Gastmahl teilgenommen. Aber auch niemals ist er etwas schuldig geblieben. Was für Leidenschaften kann ferner einer haben, der, wie der Ankläger selbst ihm vorgeworfen hat, stets auf dem Lande gewohnt und sein Leben mit Ackerbau zugebracht hat? Dies Leben nun ist in höchstem Maße von Leidenschaft entbunden und mit Pflichtgefühl verbunden. Und das ist halt einfach so spannend, oder? Die Idee, dass du deinem Vater ermordest, musst dich wie so ein Moment vom Wahnsinn sein. Also du musst irgendwie angetrieben worden sein für diese unglaubliche Tat. Und das passt irgendwie nicht zu dem Roscius. Und er stellt dann im Folgeabschnitt noch die Frage, was also hat denn Sextus Roscius den Gedanken an eine so wahnsinnige Tat eingegeben? Also was in Gottes Namen hat ihn angetrieben, seinem Vater zu ermorden?
Also ist jetzt lustig, da die Stelle, wo du jetzt da liest, ist bei mir genau nichts gell. Aber aus juristischer Sicht, nein, aber das heisst gar nichts. Aus juristischer Sicht ist das natürlich ein hochspannender Vorgang, dass er da Fragen aufwirft zum Motiv und die beantwortet. Also wirkt sehr überzeugend. Also man steht da und denkt, ja, Himmeltori, wo ist denn das Motiv? Aber das klingt natürlich nur, wenn der Ankläger nicht ein starkes Motiv geliefert hat. Und das hat er ja nicht geliefert, weil der eh gedacht hat, er nimmt den Ausweg über Präskriptionsliste. Die sind bewusst nicht stark auftreten. Auch wieder genial.
Und das einfach als Einstieg, weil du im Prinzip sagst, nein, kann ja gar nicht sein. Also ich will ja dann auch, dass das Publikum glaubt, das kann nicht sein.
Das ist super. Und nachher hinkommen Zweifel.
Genau.
Aber nochmal, das heisst nicht, dass die Geschichte, also es heisst, dass die Geschichte von Cicero nicht stimmt, aber es heisst nicht, dass der Rukius Junior nicht unschuldig, also der ist wahrscheinlich schon unschuldig. Weil gerade sagen wir, bei meinem Vatermord zu dieser Zeit, das müsste bekannt gewesen sein, dass die verfindet sind, dass da Streit gegeben hat. Das müsste in der Familie zumindest. Und dann würde ja auch der Chrysogonus die die Sklaven als Zeugen benennen, wenn es so klar ist, dass der Sohn ist. Mhm. Ja, nein, hat er mit ganz einem raffinierten Plädoyer einen Unschuldigen wahrscheinlich gerettet und man dem auch noch das Vermögen gesichert.
Genau.
Du in der Schule, in welcher Klasse liest man denn Cicero?
Das kommt ein bisschen darauf an. Ich würde so im 5. Gymi lesen, vielleicht ein bisschen früher. Es kommt darauf an, wie gut sie sind oder wie schnell sie sind oder welchen Text du nimmst.
Und dann lesen sie den ganzen?
Nein, du liest immer nur Auszüge. Also du entscheidest, welche Zielsetzung du hast, was willst du zeigen, sprachlich, inhaltlich. Und dann nimmst du Ausschnitte davon.
Ah, ihr leset nicht das ganze Plädoyer?
Nein.
Das ist aber schade.
Ja, aber das Problem ist einfach, du hast keine Zeit. Also es ist so wie, du musst das entsprechend ein bisschen einplanen, dass du einfach Best-of siehst. Mhm. Und je nachdem...
Also aber das gehört schon zum Best-of vom Cicero?
In meinen Augen schon, aber ich bin ja auch ein Fan.
Aber gibt es denn da Vorgaben, was du musst behandeln?
Nicht so stark eingeschränkt. Also ich meine, es ist einfach so, du kannst nicht... Cicero nicht lesen. Der gehört einfach zu den grundlegenden Autoren, die du gelesen haben. Aber im Werk selber bist du frei, was du nimmst. Wenn du willst, kannst du auch mehr einen philosophischen Text nehmen, zum Beispiel. Aber mir liegt Philosophie einfach weniger wie Kapitalverbrechen offensichtlich.
Und an der Matur, wie sieht der Latsch-Matur aus?
Die es gewählt haben, die haben eine schriftliche Prüfung, ich glaube von 3 Stunden, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Also wenn es jemand wissen sollte, dann glaube du, Daria.
Ja, das stimmt, aber ich habe viele Freifach-Maturen begleitet, darum will man ja nicht jedes Jahr eine Matur hat, denke ich so, hä? Okay, auf jeden Fall ein schriftlicher Text, wo du aber auch im Prinzip wählen kannst, was es ist, welcher Autor.
Wer darf wählen?
Ich als Lehrperson.
Eben, nicht der Schüler.
Und der Schüler weiss es nicht, also die wissen nicht, was kommt. Und man schaut in der Regel, dass man etwas findet, wo das Thema passt.
Und dann muss er das übersetzen und diskutieren.
Ja, vor allem auch, also man kann es auch mit, oder man spickt es auch mit sprachlichen, grammatikalischen Fragen. Teilweise kannst du auch inhaltliche Fragen ergänzen, aber Text, also Übersetzungsarbeit ist der Kern.
Mhm.
Und dann haben sie noch eine mündliche Prüfung von einer Viertelstunde. Dort tun sie in der Regel einfach Text vorbereiten, wo dann im Mittelpunkt von dieser Diskussion stehen. Und dort haben sie eine Auswahl, also dass aus von denen und den Autoren so und so viel Text quasi lesen.
Aha, und du pflückst dann, das ist wie bei Deutschmatur,
genau,
du hast
genau
5 Werke selber gelesen und dann weißt du, eins von diesen 5 ist es.
Genau.
Und wie viele Leute, also du bist am Remi Bühl, muss man sagen, wahrscheinlich die strengste Schule im Kanton Zürich, wie viele Leute machen dort noch Latin-Matur?
Also wir haben eigentlich immer recht gute Zahlen. Wir haben so nach 2 Jahren müssen sie ja wählen und dann haben wir so 1,5 bis 2 Latin-Klassen.
Und eine Klasse hat?
So im Schnitt zwischen 20 und 25 Schüler.
Ah, echt?
Also je nachdem, ja, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Manchmal hast du vielleicht auch eine mit 18. Plus wir haben noch den IB-Lehrgang, dort gibt es auch Latin, aber es läuft ein bisschen anders. Aber die zählen trotzdem ja dazu. Und wir haben eigentlich immer eine schöne Anzahl gehabt. Also,
immer
das,
noch.
Ja. Zwischendurch hast du mal so einen Hänger.
Und dann hast du noch die Freifächler.
Genau.
Also die als Freifach Latsch nehmen.
Genau.
Und auf was für ein Niveau kommen dann die Freifächler?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie plus minus aufs gleiche Niveau kommen.
Also das ist auch recht intensiv in dem Fall.
Mehr oder weniger. Aber dann hast du natürlich immer die Leute, bleibt ja ein Freifach, obwohl sie müssen eine Prüfung machen. Das heisst, sie gehen nicht, sie haben keinen Latinabschluss, wenn sie die Prüfung nicht machen.
Mhm. Aber das ist dann das kleine Latinum?
Nein, das kleine Latinum gibt es eben nicht mehr. Es ist heute alles gleichwertig. Also das heisst, wenn ich das kleine Latinum, also wenn ich das Freifach mache und den Abschluss habe, könnte ich mit dem auch Latin studieren. Es kommt wie nicht mehr drauf an.
Ah, okay.
Also die Einteilungen gibt es eigentlich gar nicht mehr. Und eben, dadurch, dass es ein Freifach ist, hast du einfach Leute runter, die weniger Gas geben. Du musst dich sagen, dass im Grunde genommen lange am Schluss 3,75 habe ich bestanden. Und die hast du natürlich auch, aber in der Regel sind es sehr erfreuliche Kurse. Also wirklich auch...
Ja gut, wenn du ein freiwilliges Fach wählst, dann gehst du sicher nicht mit der Einstellung an einen 3,75 lange da.
Ja.
Also sonst bist du ein Masochist.
Ich habe einfach alles schon gesehen.
Ja, nein, es kann ja dann schon sein, dass im Laufe der Jahre die Motivation ein bisschen nachlässt.
Ja, ja. Und dass du einfach nicht mehr so viel Zeit hast, weil schlussendlich hast du andere Fächer, die zählen zum Bestehen von den einzelnen Semestern. Und dann sagst du, okay, jetzt muss ich mal schnell ein bisschen schleifen lassen. Und dann ist es halt oft zu Freifach. Und dann kommen sie aber wieder. Also ich habe noch nie jemanden gehabt, der nicht bestanden hat. Am Schluss, wenn sie durchgegeben haben.
Ich finde das super von dir zu hören. Jetzt noch kurzes Plädoyer, warum ist Latein so wertvoll?
Aus verschiedenen Gründen. Ich glaube, es ist einfach immer noch Teil von unserer Kultur. Es hilft auch, Verständnis eigentlich zu überliefern. Das heisst, wenn du dich dieser Sprache annäherst, musst du sie im Prinzip wie entschlüsseln. Du musst hinter die Mechanismen von einer Sprache sehen, Mechanismen, die dir weiterhelfen bei allem anderen. Also mir zum Beispiel, ich kann Grammatiken von anderen Sprachen einfach schneller, weil ich Sprachsystem verstanden habe durchs Lateinische, weil ich gezwungen bin, in Sachen mich einzudenken. Und das gilt nicht nur für die Sprache, sondern auch für ihre Ansichten, oder? Das heisst, wenn du philosophische Texte liest oder politische Texte liest aus dieser Zeit, musst du zuerst sprachlich verstehen, was sie wollen, dann musst du es in ihren Kontext einbetten und dann musst du es auf heute anwenden. Und die Denkprozesse, finde ich, sind eben recht einmalig. Sie behalten dich auch einfach fit. Also du lernst so um sieben Ecken umdenken, dich in andere hineinversetzen. Und natürlich gibt es auch andere Wege, wo du das machen kannst, aber ich finde, das Latein ist da schon...
Eben, es ist nicht nur einfach Wissen aneignen, sondern es ist eine Technikvermittlung.
Ja, ich finde eben schon. Aber ich bin auch sehr, also ich bin auch sehr ein sprachlastiger Mensch dort durch. Also.
Wir hatten eben gerade letztens in der Kanzlei Diskussion gehabt, wo ich noch studiert habe, ist römisch Recht, ich weiß jetzt nicht mehr, aber weißt, so 4 Lektionen pro Woche, also sehr intensiv. Hast du wirklich ein römisches Rechtsstudium gemacht. Und das hat dann natürlich fürs weitere Studium ganz viel gebracht und auch fürs juristische Denken, auch wenn du das vielleicht selber gar nicht so gesehen hast. Und heute wird immer noch römisches Recht gelernt, aber es ist nur noch in einem viel reduzierteren Umfang. Und ich glaube irgendwie, es geht irgendwie nur alles oder nichts. Du kannst nicht ein bisschen vermitteln.
Das glaube ich eben auch, aber ich glaube auch ein Stück weit, dass das Latein durch das Bologna-System auch stark gelitten hat.
Ja, ja.
Weil das auch so, manchmal so eine, ist jetzt ein bisschen böse, aber es ist so, ein bisschen so eine Mikrowellenausbildung, wo es um die Punkte geht. Und ich habe das auch gesehen in Geschichtsseminaren, wo die Leute gar nicht mehr fähig sind, die Quellen richtig zu lesen oder irgendjemanden zu fragen, der die Quellen noch richtig interpretieren kann. Und dann stehen sie dort vorne und erzählen dir irgendetwas und du weißt, es kann gar nicht sein, weil der lateinische Text zeigt, dass grammatikalisch völlig anders. Aber es ist halt auch eine harte, wie sagt man dem? Also die moderne Zeit ist einfach schwer fürs Latein. Die Frage ist einfach, hat die fundierte Ausbildung noch Platz, oder?
Ja, ja, aber ich finde auch, die Aufgabe von einem Jus-Studium ist eben nicht Wissen aneignen, sondern juristisch lernen zu denken. Und Wissen aneignen, hey, du hast einen neuen Fall, du tust den Wissen anlesen, aber das geht auch gerade wieder hinten raus, weil weiter geht's. Und dann kommst du vielleicht wieder in ein gleiches Problem, klärst es nochmal ab und wenn du Glück hast, kommt dir in den Sinn, dass du ja das Problem schon mal auf dem Tisch gehabt hast. Aber das juristische Denken an sich, das geht dir eben nicht weg.
Ja, ich würde einfach das Latein wirklich halt auch in der Schulzeit lassen, oder? Weil es halt eine Sprachschulung ist, wo dir auch fürs Deutsch und für alle anderen Sprachen hilft im Denksystem. Also wenn du das mal verstanden hast. Ich habe immer die besseren Aufsätze geschrieben, weil ich gecheckt habe, wie man eine Gerichtsrede aufbaut, oder? Also meine Argumentationen sind
einfach gut, so das stark. Könntest du auch, ja, natürlich. Nein, aber das könntest du natürlich auch anders lernen.
Ja, logisch. Aber ich glaube, also da treffen wir ja auf den Kern von dieser Debatte, oder? Also wie sinnvoll oder wie viel Platz hat das Latein in dieser modernen Bildungswelt noch? Und das ist eine faire Frage. Aber es ist auch klar, dass ich sage, ja, natürlich hat es noch Platz.
Ja, nein, es ist ja auch gut, wenn man die Wahlmöglichkeit lässt, dann kann jeder für sich entscheiden und so muss es ja sein.
Ja, ja.
Und ich finde dann bei einer universitären Ausbildung ist dann nochmal etwas anderes. Also ist ja logisch, wenn du die Antike studierst und nicht Latein kannst, also dann ist mir klar, dass du nicht zum Studium zugelassen werden
sollst. Ja, wir werden es sehen.
Ja gut, weißt, das ist ja so wie eine Welle.
Der Trendwende kommt dann wieder und dann müssen wieder alle Latein haben.
Ja gut. Also, hey, vielen Dank für deine Zeit,
Danke dir.
Die spannenden Einblick. Ich hoffe, deine Studenten oder deine Schüler hören unseren Podcast auch. Sie müssen. Kannst du das als Hausaufgabe geben?
Ja, würde ich ihnen geben.